Danke für die Gastfreundschaft, dass wir hier im Haus der VKW sein dürfen. Die Open Source Initiative Vorarlberg versucht, Informationen weiterzugeben zum Thema Open Source, was Open Source überhaupt ist, was Beweggründe ist. Es gibt verschiedene Zielgruppen, die wir auch ansprechen möchten. Heute hauptsächlich auch den öffentlichen Bereich, aber nicht nur. Wir haben verschiedene Referenten zu diesem Thema eingeladen. Ich würde sagen, wir starten direkt den ersten Vortrag mit Herrn Diplom-Ingenieur Dr. Roland Alton-Scheidel. Roland Alton-Scheidel kann man als einen der Internetpioniere bezeichnen. Auch das von ihm gemeinsam mit anderen Leuten herausgegebene Österreich Online-Buch gibt es schon seit längerer Zeit. Roland Alton-Scheidel hat auch das Public Voice Lab in Wien gegründet. Das Public Voice Lab hat einige Open-Source-Projekte umgesetzt, zum Beispiel Stream on the Fly Voice XML, wo es darum geht, Sprach-Audiodateien über XML auch abzubilden. Und ist seit geraumer Zeit Studiengangsleiter an der Fachhochschule Vorarlberg. Ist auch Mitinitiator, von daher kennen wir uns auch, für Creative Commons Austria, wo es darum geht, die Open-Source-Idee für Software auch auf Inhalte zu übertragen. Herr Roland Alton-Scheidel wird uns erzählen über Open-Source, warum das auch Geschäftsbeziehungen vereinfacht und wird auch aus der Praxis berichten. Danke.
Schönen guten Nachmittag. Ich werde Ihnen, wie Jodok Batlok schon vorweggenommen hat, hier versuchen, über Fallbeispiele in die Nähe zu bringen, wie Geschäftsbeziehungen im Open-Source-Bereich aussehen. Ich denke, es ist etwas Neues, wenn wir in Open-Source-Projekten arbeiten. Wir fragen uns plötzlich, wer sind hier unsere Partner? Wo bekommen wir den Support? Wer hilft uns bei der Integration? Wer bietet uns Garantie? Auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Frage, wie entstehen Open-Source-Projekte und wie kann der öffentliche Sektor die Entstehung von Open-Source-Projekten unterstützen. Ich möchte es anhand von zwei Fallbeispielen aufrollen, die jetzt die öffentliche Verwaltung nicht tangieren. Es sind also keine Core-Anwendungen in der öffentlichen Verwaltung. Man findet diese Anwendungen auch in anderen Bereichen. Also bei der ersten geht es um die Telefonie und bei der zweiten um den Bereich Content, wie wir also mit Inhalten umgehen. In der Telefonie hat sich einiges getan in den letzten Jahren, 3-4 Jahren. Wir haben in Europa eine schöne Standardisierung erlebt mit ISDN. ISDN mit dem SS7-Protokoll hat tatsächlich zu einer Standardisierung vor allem auch insofern geführt, dass wir jetzt genau diese Freiheiten zwischen mehreren Providern wählen zu können, dass die auch technisch sauber und gut implementiert werden kann. Wir befinden uns an einer neuen Schwelle, nämlich dass Telefonie über Internet angeboten wird. Voice over IP ist das Schlagwort. Und hier gibt es neue Herausforderungen, nämlich wie das Schalten zwischen den Teilnehmern funktioniert. Die Standards, die sich da etabliert haben, sind Voice XML und SIP, a Signaling Interface Protocol. Die elementarer Bestandteil jetzt in der Telefonie sind und SIP wird derzeit auf verschiedensten Plattformen implementiert, dass ich also ganz egal mit welcher Hardware Verbindungen zwischen verschiedenen Telefonteilnehmern auch über Voice over IP, also über sogenannte Hop-On, Hop-Offs, die also auf das Festnetz schalten und wieder herunterschalten, dass das funktioniert. Nun, eine dieser Standardisierungen, nämlich Voice XML, Darüber möchte ich näher berichten, weil ich nicht ganz unbeteiligt war, dass Voice XML jetzt ein offener Standard ist und es auch dazu eine Open-Source-Implementation gibt. Was ist Voice XML? Wir kennen das alle, wenn wir wo anrufen und also nicht bei einem Menschen landen, sondern bei einer Maschine. Vor 5, 6 Jahren war das noch vielfach Thema von Glossen in Zeitungen, dass man also von einer Schleife in die nächste kommt. Mittlerweile sind wir es gewöhnt, auf Voicemailboxen aufzusprechen, wir sind es gewöhnt, einen Service auszuwählen oder in einem Callcenter eine Vorab-Auswahl durchzuführen. Also wenn wir mit einer Maschine sprechen, steht dahinter ein Programm, ein Skript, idealerweise das für den Serviceanbieter klarstellt, was jetzt nach welcher Taste passiert, oder es ist auch Spracherkennung damit verbunden. Vor drei Jahren und früher hat es solche Systeme ausschließlich proprietär gegeben. Das heißt, sie haben einen großen Schrank gekauft, der an die Telefoninfrastruktur angeschlossen worden ist, wo sie dann mit einem Client, das auf oft nur auf Windows gelaufen ist, mit Drag and Drop sich so einen Ablauf zusammengestellt haben. Anrufer ruft an, Taste 1 dorthin, Taste 2 Datenbank abrufen, Taste 3 etc. Also es gab viele Anbieter, auch große Firmen, die das wie IBM, die solche Systeme gebaut haben. Vor etwa 3 Jahren haben sich große Firmen eben wie IBM, Motorola, AT&T zusammengetan und gesagt, machen wir einen Standard, eine gemeinsame Beschreibungssprache, wie diese Abläufe beschrieben werden können. Und sie haben sich an XML gehalten und Voice XML entwickelt. Also der Weg ging von der Industrie. Das hat dann, die haben also eine gemeinsame Organisation gegründet, das Voice XML Forum. Die wurde an IEEE angehängt, also eine Gruppe, die solche Standardisierungsarbeiten übernimmt. Wurde dann von der ITU übernommen und nun hat es das World Wide Web Konsortium, die sich mit der Erweiterung dieser Standards von 2.0 auf 3.0 beschäftigt. Sie sehen, das sind komplexe soziale Prozesse, die hier stattfinden, damit Standardisierung überhaupt passiert. IETF, beziehungsweise IEEE, also ich weiß es von IETF-Meetings, bei IEEE läuft es ähnlich, die gibt es alle halben Jahr mit vielen Arbeitsgruppen und warten auf, also dort passiert dann was, wenn es Leute gibt, die gesponsert sind aus dem akademischen Bereich oder aus dem Industriebereich, die sagen, wir sind Moderatoren eines solchen Prozesses, um einen Standard weiterzubringen. Voice XML wurde also in die Version 1.0 gebracht und eine Reihe, also die Industrieunternehmen, die beteiligt waren, mittlerweile hat das Voice XML Forum mehr als 600 Mitglieder, aber die Großen haben natürlich in ihren Entwicklungsabteilungen jetzt Implementationen gemacht, die diesen Standard umsetzen, damit sie einem Kunden sagen können, gut, wenn du von mir diesen Schrank kaufst, dann musst du zumindest die Skripte nicht mehr ändern, falls du dich mal für einen anderen Hardwarehersteller, für einen anderen Lieferanten entscheidest. Also Standardisierung bedeutet bereits einen Schritt Richtung Flexibilität für den Kunden. Es hat sich aber sehr bald herausgestellt, dass die Standards, so wie sie implementiert worden sind, zwar etwa den Vorgaben entsprechen, aber wenn man dann tatsächlich das auf verschiedenen Plattformen laufen lässt, war die Kompatibilität eigentlich nicht gegeben. Und da, also unsere kleine Firma in Wien, das Public Voice Lab, hat zu dieser Zeit ein Micropayment-System entwickelt, wo wir auch unseren eigenen Voice XML-Server eingerichtet haben, gebaut haben, mit Hilfe einer Firma in Indien, die uns die Software dazu geschrieben hat. Und wir haben dann gesehen, Tja, wenn wir jetzt das Open Source machen würden, dann würden wir einen Beitrag leisten, um die Standardisierung auch zu einem wirklich gemeinsamen Nenner zu bringen, dass die einzelnen Implementierungen wirklich miteinander sprechen können. Wir haben uns an einer Ausschreibung beteiligt, haben eine Förderung bekommen von der EU-Kommission. Das wurde ausgewählt als eines von 7 Core-Projekten im Open-Source-Bereich. Lief von 2002 bis 2003, also 2 Jahre lang. Und wir haben es tatsächlich geschafft, nun die einzige Open-Source-Implementation zu sein von VoiceXML. Und die wird auch heftig downgeloadet und beschert uns jetzt langsam, wo auch die Großen mitbekommen, dass hier wirklich Wissen zu Hause ist, auch die ersten Lizenzverträge, aber darauf komme ich später zu sprechen, wo nämlich dann auch für Open-Source-Entwickler die Geschäftsbeziehungen liegen und wie sich diese Geschäftsbeziehungen darstellen. Die Unabhängigkeit vom Hardware-Lieferanten gibt es auch mit dem Standard, sie ist aber noch besser, wenn tatsächlich ich auf Implementationen zurückgreife, die Open Source verfügbar sind und als freie Software den Code übernommen und angepasst werden kann. Das ist, so sehen wir jetzt in diesem Projekt, eine gemeinsame Basis, die viele andere jetzt auch in ihren Projekten verwenden. Ich möchte ein Beispiel nennen, da wir heute in einem Haus eines EVU sind. Es gibt eine Fachzeitschrift im deutschsprachigen Raum, Teletalk, die sich mit diesen Themen auseinandersetzt. Und möchte ein Beispiel zeigen, wie so ein Service für ein EVU aussehen könnte und wäre dann in der Diskussion gespannt, ob es Überlegungen in diese Richtung gibt, sowas auch umzusetzen. Als EWR-Kunde hat man selten, aber doch, mit seinem Energieversorger zu tun und die Kommunikation läuft jetzt über das Internet oder über Kärtchen oder über ein Callcenter. Was könnte VoiceXML hier tun, so ein Standard? Ich lese einen Absatz vor. Service rund um die Uhr. Wie weitreichend der Einsatz von Sprachdialogsystemen im Inbound-Bereich sein kann, zeigt ein Beispiel aus den USA. Dort bietet der Energieversorger Puget Sound Energy mit Sitz in Bundesstaat Washington, seinen rund 1,2 Millionen Kunden einen besonderen Service. Sie können zu jeder Zeit beim Unternehmen anrufen und sich den aktuellen Energieverbrauch ansagen lassen. Dazu geben Sie Ihre Kundennummer an. Der Sprachcomputer greift dann auf die entsprechenden Daten aus dem CRM-Backoffice zurück und nennt dem Kunden die gewünschten Angaben. Darüber hinaus erfährt der Kunde den momentanen Strompreis und zu welcher Tageszeit der Strom billiger sein wird. Warum nenne ich dieses Beispiel? Es ist im Open-Source-Bereich wichtig, dass der öffentliche Sektor und die Energieversorger kann man teilweise, manche sind schon mehr privatisiert, manche weniger, doch noch dazu zählen, auch Initiativen setzt, auch im Open-Source-Bereich, ich würde es mal durchaus als Investitionen nennen, Investitionen tätigt. Das heißt, sei es jetzt VoiceXML oder eine Erweiterung von VoiceXML ist CCXML, das heißt auch das Call Control, mit weiterentwickelt. Wenn es diese großen Player nicht gibt, dann gibt es auch keine neuen Entwicklungen, keine Weiterentwicklungen im Open Source Bereich. Ja, es gibt auch kleine Communities. Die sind aber abhängig davon, dass sie Aufträge bekommen und dass sie als Open-Source-Entwickler Aufträge bekommen, sowohl im industriellen Bereich als auch vom öffentlichen Sektor. Der öffentliche Sektor ist deshalb besonders gefordert, hier auch Initiativen zu setzen, weil es einfach eine volkswirtschaftliche Komponente ist. Wenn der öffentliche Sektor Investitionen in Software tätigt, kann er sich entscheiden, investiere ich in etwas, das auch andere nutzen können, weil als im öffentlichen Bereich muss ich mir nicht notwendigerweise einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Oder investiere ich dort, wo ich zwar garantierte Servicezeiten habe, aber letztlich das Geld dort ausgebe, wo ich den Vorgaben von Aktionären entspreche, die auf Gewinnmaximierung ja lautet. Das würde ich gerne noch mit Ihnen dann diskutieren. Ich nehme mal an, dass es dazu sicher auch Stellungnahmen und andere Meinungen dazu gibt. Gut, soweit das Beispiel aus dem Bereich EVU, das den öffentlichen Sektor genauso betrifft wie andere. Jetzt ein Beispiel aus dem Bereich der Medien. Jodok Batluk hat es bereits genannt. Die Idee von Open Source, das heißt die Idee, Inhalte auch weitergeben zu können, sodass sie jemand anderer nutzen kann, weiterverwenden kann, abändern kann. Diese Idee wird nun auch in den Bereich Content übertragen. Creative Commons, der Jurist Lawrence Lessig in Kalifornien hat gesehen, dass im Urheberrechtsbereich die Rechte bereits so stark reglementiert sind, dass selbst wenn ich eine E-Mail schreibe heute, eigentlich niemand diese zitieren dürfte. Das heißt, wir begehen alltäglich Urheberrechtsverletzungen. Denn wenn ich eine E-Mail schreibe, bin ich Urheber. Und sowohl die amerikanische als auch das europäische Urheberrecht sagt klar, als Urheber bestimme ich zunächst einmal über die weitere Verwendung. Und wenn ich das nicht klar offen stelle, dann kann ich im Prinzip jemanden, der meine Werke weiterverwendet, klagen. Wenn ich also ein Zitat von jemand anderem in eine E-Mail anführe, begehe ich damit einen Rechtsbruch und könnte geklagt werden dafür. Da gibt es die Gegentendenzen. Manche Firmen haben mittlerweile einen Absatz in der E-Mail unten dran, wo das nochmal klar festgehalten wird. Ich habe aber selten noch das Gegenteil gesehen, wo dabei steht, meine E-Mail darf zitiert werden oder weiterverwendet werden oder abgeändert werden. Lawrence Lessig hat das erkannt und als die Urheberrechtsdauer in den USA innerhalb von 4 Jahrzehnten nun das 11. Mal erweitert worden ist, nun auf 95 Jahre Urheberrechtsschutz, das heißt, meine E-Mail darf 95 Jahre lang eigentlich niemand angreifen, die Interessen dahinter waren natürlich andere, sind ja bekannt aus den Medien. Da ging es darum, dass Disney nun seine Interessen damit wahren wollte, weil einige der Werke nun in ein gewisses Alter kommen. Lawrence Lessig hat also bis zum obersten Gerichtshof einen Prozess geführt, den hat er leider verloren. Das heißt, es bleibt bei den 95 Jahren und hat eine Initiative gegründet, Creative Commons, die nun in vielen anderen Ländern implementiert wird. Creative Commons legt in einfacher Weise klar, für Kreativschaffende, egal mit welchen Medien sie arbeiten, dass sie sagen können, wie ihre Inhalte weiterverwendet werden dürfen. Some rights reserved bedeutet meist, oder eine häufige Lizenz, die verwendet wird, lautet, ja, das darf im nicht kommerziellen Umfeld verwendet werden, ja, das Werk darf auch verändert werden, aber es muss immer mein Name dabei stehen und es darf auch weitergegeben werden, aber unter denselben Bedingungen. Und Sie sehen schon, das sind einige Ideen von Open Source, der GNU Public License, drin enthalten. Und ich schlage vor, wir schauen uns jetzt ein kurzes Video an, das so die Grundideen von Creative Commons erläutert.
Enabling creativity to freely soar. In modern times, the copyright regime was introduced alongside the public domain with the dual purpose of protecting rights of authors and promoting the progress of art and science. With time, a large part of our culture has become copyrighted. The Santa Claus is an example of a copyrighted figure that grew out of the public domain. Today, a restricted copyright regime increasingly hinders creativity and content is often available only under expensive licenses. Lack of funds, authors of this film could not unleash the famous mouse, or the popular can of soup. Copyright holders are clamping down on what was earlier considered fair usage. Copyright protection periods are being excessively extended. Our culture is becoming stagnant. The Creative Commons project is providing alternatives to the strict copyright regulation, a mutation of the system, if you will, one that allows cultural commons to freely grow and evolve again. Creative Commons licenses make only some rights reserved. By mixing licenses conditions, authors can allow licensed work to be used for free, after giving the credit to its author for non-commercial purposes, provided that it is copied in verbatim or that derivatives are distributed under identical licenses. In December 2003, two new licenses were introduced. The sampling license allows free transformation and creation of derivative works. The sampling plus license allows non-commercial sharing of verbatim work as well. My name is Manfred the Great. I'm a fictional boy. Protected by a Creative Commons license, I can grow on the cultural commons, collaborate with others, lead a myriad of imaginable lives. Unlike the mouse and the can, I am free.
Sie sehen, hier wird ein anderer Umgang mit Wissen gepflegt und das ist besonders im Bereich Bildung wichtig. An der Fachhochschule Vorarlberg haben wir jetzt im Baccalaureatstudium Mediengestaltung erstmals eine eigene Lehrveranstaltung, die sich mit diesen Themen auseinandersetzt. Die Studierenden, die eine Diplomarbeit machen, müssen diese unter eine Creative Commons License stellen und im Kompetenznetzwerk Mediengestaltung ein Forschungsprojekt mit 4 Fachhochschulen und einer Reihe weiterer Unternehmen haben wir bereits im Vertragstext festgehalten, dass alles, was in diesem Netzwerk entsteht, einer Creative Commons Lizenz unterliegt. Und es gibt weitere Beispiele im Bildungsbereich, etwa auch in der Schulbuchproduktion gibt es hier Anstrengungen. Da gibt es gute Beispiele aus Tirol, wo hier versucht wird, im Bildungsbereich auch das Wissen, also die Verlage zu überzeugen, dass sie mit dem Wissen nicht das nicht abschließen sollen, sondern dass sie es zulassen sollen, dass es auch weiterentwickelt wird. Und das bildet neue Geschäftsbeziehungen und darauf komme ich gleich zu sprechen. Noch ein kurzer Ausblick. Die Idee, also die Übertragung der Open Source Idee auf andere Lebensbereiche, jetzt haben wir es bei den Medien gesehen, wird diskutiert in 2 Konferenzen. Das ist die Ökonux-Konferenz und die Wizard of OS-Konferenz. Bei der Ökonux-Konferenz, die ich jetzt in Wien besucht habe, waren eine Reihe von ganz interessanten Vorschlägen, wie die Idee des Nehmen und Gebens, also eine Lizenzidee, auf andere Bereiche umgesetzt werden kann. Das Spannendste war, also es gibt zum Beispiel etwas im Automobilbereich. Es gibt genügend geniale Konstrukteure, die haben versucht, gemeinsam über das Internet die Konstruktionspläne für ein Open-Source-Automobil zu entwickeln. Ein schönes Ziel. Angesichts der Hochtechnologisierung allerdings der heutigen Fahrzeuge sind sie mit ihrem Anspruch, also ein marktfähiges Automobil zu erzeugen, gescheitert. Also es ist auch nicht einfach. Ja. Man muss dazu sagen, das war ein Pilotprojekt, da war keinerlei Budget dahinter, die Leute konnten sich nicht treffen, etwa um sich face-to-face auseinanderzusetzen. Das wurde über das Internet abgewickelt. Es gibt ein anderes, ganz lustiges Beispiel, Es kommt auch in dem Video vor, nämlich etwas, das wir auch täglich nutzen, die Toilette. Lesen Sie es selber nach. Auf ökonux.org ist hier eine lustige Geschichte zusammengefasst, wie Konstruktionspläne für Kloschüsseln, so originell das jetzt klingt, eigentlich besser Open Source entwickelt werden sollen. Soll einfach zum Denken anregen. Ja? Nehmen Sie es nicht ernst, wenn Sie das lesen. Und ein spannendes Beispiel war ein Landschaftsarchitekt, der hat ein Konzept entwickelt für große Städte, also mittelgroße Städte, und tourt jetzt von einem Bürgermeister zum anderen und sagt, du kannst doch nicht länger zuschauen, wie die Stadt immer größer wird, wie vor allem am Stadtrand auch sehr viel Land für private Nutzung verwendet wird. Es gehen typische Gemischtnutzungsflächen abhanden. Und er hat ein Konzept gebaut, wo man mit wenigen Hektaren, also entwickelt, eine selbstorganisierte Community sich selbst versorgen kann. Das richtet sich eher also an Öko-Freaks, aber die gibt's. Und die, also es gibt Baupläne für Häuser, wie die jeweils stehen müssen, aber die haben das Wissen vielfach nicht, wie man so eine Landwirtschaft mit sehr modernen Mitteln umsetzt und macht. Und er hat dies Open Source entwickelt mit vielen anderen, die in solchen Communities tätig sind. Soll auch nur eine Anregung sein zum Weiterdenken. Also die Idee von Open Source lässt sich in viele andere Lebensbereiche weiter spinnen. Zurück zu den Geschäftsbeziehungen. Womit kann man mit Open Source Geld verdienen? Ich habe es beim ersten Vortrag in einer Wortmeldung kurz zusammengefasst. Es gibt ein Papier von der EU-Kommission, Libre Software, die im Wesentlichen drei Standbeine markiert. Das erste ist Best Code Here. Das heißt, wenn ich mich an eine Entwicklergruppe wende, die ein Open-Source-Produkt entwickelt hat, dann weiß ich, dort bin ich gut aufgehoben, die unterstützt mich mit der Distribution und die gibt mir Support. Wenn ich die unter Vertrag stelle, dann bekomme ich dort auch garantiert die Antwortzeiten, wenn mir das dieser Anbieter anbietet. Davon leben mittlerweile eine Reihe von Open-Source-Service-Anbietern. Darüber hinaus weiß ich, wenn sich jemand mit einer bestimmten Technologie beschäftigt hat intensiv und sei das jetzt eben Datenbanken, dann kann ich eben gehen zum MySQL AB in Schweden und sagen, ich brauche euch für 6 Personenmonate, weil ich habe ein schwieriges Integrationsproblem, könnt ihr mir dabei helfen. Man nennt diese Schiene Best Knowledge Here. Eine Entwicklergruppe, die sich auch im Source Code auskennt, wird schon was von ihrer Sache verstehen und wird nicht nur Verkäufer angestellt haben. Und das dritte Geschäftsmodell, Sie kennen vielleicht weitere, ich bin gespannt, aber das sind jene, mit denen ich so auch konfrontiert worden bin, heißt Double Licensing. Ich gebe also als Entwickler auch meine Software unter einer anderen Lizenz her. Und das ist dann notwendig, wenn die Software integriert werden muss in ein proprietäres Umfeld. Und das passiert ziemlich häufig. Embedded Systems ist ein typischer Anwendungsfall, aber auch der Telefoniesektor, den ich erwähnt habe, dort haben wir es eigentlich nur mit einer proprietären Welt zu tun, die nach Integration sucht und das benötigt. Auch MySQL AB in Schweden, die Firma, bietet eine Lizenz an und es ist eine der bekannteren Lizenzen für Double Licensing, wo klar festgelegt ist, pro verkaufter Unit, glaube ich, sind das 55 Euro, die ich bezahlen muss, wenn ich es integriere in eine Umgebung, die proprietär ist, die nicht offen ist, die nicht den Bedingungen von GPL entspricht. Gut. Bin eigentlich schon am Ende meiner Fallbeispiele. Zum Abschluss nun zwei Fragen, damit wir so ein bisschen in die Diskussion kommen. Ich habe ganz zu Anfang, als sie noch herumgestanden sind, Musik gespielt und ich habe diesen Film gezeigt. Wer glaubt, dass das legal war für die Musik? Durfte ich das zeigen heute? Durfte ich die Musik hier vorspielen? Oder könnte, wenn hier vielleicht jemand von der AKM sitzt, mich dann jemand herausholen und sagen, haben Sie hier AKM-Beitrag gezahlt? Wer glaubt, dass das legal war, die Musik zu spielen? Ich habe es nicht bei der AKM gemeldet, diese Aufführung hier. Wer glaubt, dass es nicht legal war, diese Musik zu spielen? Nun zum Film. Ich habe dieses kleine Filmchen gedreht, vorgespielt. Das war ein Wettbewerb von Creative Commons und Studierende haben das gemacht. Sie haben es vielleicht im Abspann noch gesehen. Ich habe sie versucht, ein bisschen abzulenken. Es war da nämlich eine kurze Notiz. War es in Ordnung, dass ich das hier präsentiert habe oder habe ich mich hier strafbar gemacht? Wer glaubt, dass es in Ordnung war, das zu präsentieren? Schon mehr, weil immerhin war es ja Creative Commons, liegt nahe. Ja. Gut, ja, es war also, ich muss kein schlechtes Gewissen haben. Ich durfte beides vorspielen. Der Film ist also unter einer Creative Commons Lizenz gestellt. Ich dürfte sogar Teile herauskopieren, sie abändern, sie in eine eigene Präsentation einbinden. Dasselbe mit der Musik. Auch die ist sogar in der Public Domain. Also damit darf man alles tun, sie auch kommerziell vertreiben. Und es gibt nun einige wenige Musikportale, die Open Music oder Musik, die der Creative Commons Lizenz entspricht, auch anbieten. Sie finden das auf creativecommons.org, eine Auswahl von solchen Portalen. Wenn Sie danach suchen und Stichworte dazu eingeben, finden Sie wesentlich mehr. Und nun merken Sie schon auch, wo die Geschäftsbeziehung da vielleicht liegen kann. Wenn mir diese Musik gefällt, mal vielleicht für eine Filmproduktion, dann sind die Produzenten ein paar Klicks weit entfernt. Bei Public Domain darf ich es ohne Gewissensbisse einbinden. Wenn das jemand unter eine Creative Commons Non-Commercial Lizenz einbindet, werde ich Rückfrage halten. Und Sie sehen schon, Open Source, Creative Commons, ist ein gutes Instrument für Marketing der eigenen Leistungen, nämlich meiner Kreativprodukte, sei das jetzt Software, sei das Medien, sei das Musik, sei das ein Film. Ich erleichtere wesentlich den Zugang, es wird ja ständig auch weiterverbreitet, es gibt Referenzen darauf und daher ist die Wahrscheinlichkeit durchaus gegeben, dass ich als Musiker eine Anfrage bekomme, bei einem Auftritt einen Auftritt zu gestalten oder mal eine Filmmusik zu schreiben. Also das ist eben Best Knowledge hier, wäre das. Noch zum Abschluss zwei Ankündigungen aus dem Voice-XML-Projekt, das ich vorher erwähnt habe. Entsteht nun eine Firma und die wird den Namen 2 tragen. Hier laufen Gespräche mit Investoren. Da sind wir alle gespannt, ob das klappen wird oder nicht und ob das auch jetzt der wieder langsam erwachende Venture Capital Sektor als Chance erkennt. Bin sehr gespannt, ob es uns gelingt, hier für ein Open Source Projekt, also nicht nur Förderung zu bekommen, sondern auch Risikokapital. Und eine Ankündigung zu Creative Commons. Die Lizenzen, die jetzt veröffentlicht sind, entsprechen dem amerikanischen Recht. Diese werden nun in die verschiedenen Rechtssysteme übersetzt und wir sind eine kleine Gruppe, Jodok Butler gehört auch dazu, die dieses forcieren, bisschen, also vor allem ja Rechtsanwälte bezahlen, dass sie das durchschauen, dass sie das machen. Und am 7. September werden wir das um 15 Uhr bei der Ars Electronica in Linz, die österreichische Fassung von Creative Commons Österreich, vorstellen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bin gespannt auf Ihre Fragen, beziehungsweise schlage ich vor, eher jetzt Fragen ganz konkret zum Vortrag, zum Verständnis und dass wir am Ende dann so die allgemeineren globalen Fragen behandeln.